keine Demokratie, kann dem Staatsbürger ein ähnlich euphorisches Gefühl verschaffen wie eine Diktatur. Wenn sie ihm erlaubt, das Land, und sei es auch für eine kurze Privatreise, zu verlassen. Im Mai 1980, als ich von den Behörden meiner Heimat die Genehmigung für einen Westaufenthalt für 60 Tage erhielt, kam ich auf die Idee, die Grenze nicht mit dem Zug bei Hegyesholom, sondern per Schiff auf der Donau zu passieren. Neben dem eindeutigen Vorteil, dass ich sofort, wenn ich an Bord ging, sämtliche unangenehme Formalitäten der Pass- und Zollkontrolle hinter mich bringen konnte, empfand ich den Wasserweg auch als wohltuend nostalgisch. Es war wie ein Rausch, die Donau aufwärts zu fahren und kurz nach dem Blick auf die Burg von Bratislava das österreichische Staatsgebiet zu erreichen, ohne jede Spur von Grenzbefestigungen und Wachtürmen, so wie es einst zu Zeiten der Doppelmonarchie üblich war. Österreich feierte damals den 25. Jahrestag des Staatsvertrags, das heißt seiner international garantierten Neutralität. Bei meinem Spaziergang in der Wiener Innenstadt bemerkte ich in einem Schaufenster des Café Demel ein eigenartiges Kunstwerk. Es zeigte die Außenminister der vier früheren Besatzungsmächte sowie die Vertreter der österreichischen Regierung von 1955 auf dem Balkon des Belvedere. Vor ihnen standen vier mit Soldaten vollgepackte Lastkraftwagen, die in verschiedene Windrichtungen das Territorium des neuen neutralen Staates verließen. Diese Szene war dem Etablissement entsprechend aus Marzipan geformt. Gewissermaßen wurde hier der günstigen Wende der österreichischen Geschichte ein konditorisches Denkmal gesetzt. Ich stand lange vor dem Schaufenster und mir lief das Wasser im Mund zusammen. Am liebsten hätte ich diese zur süßwaren gewerblichen Perfektion gelangte Neutralität vernascht und ich hätte nicht einmal davor zurückgeschreckt, den Kopf von Bruno Kreisky abzubeißen. Die Szene im Belvedere, die ich noch als Schüler in der Kinowochenschau sah, erweckte bei meinen Landsleuten einen enormen Neid auf das Nachbarland, als hätte dies den Hauptgewinn in der historischen Klassenlotterie gewonnen. Die Fata Morgana von Wien verleitete anderthalb Jahre später den armen Imre Nagy dazu, den Austritt aus dem Warschauer Vertrag und Ungarns Neutralität zu erklären. Eine Schnapsidee, die ihn letztendlich das Leben kostete. Nicht einmal den russischen Panzern gelang es gleich, die schöne Utopie zu zerschlagen, denn viele Ungarn erwarteten noch Ende Dezember 1956 die UNO-Truppen, welche die ungarische Sehnsucht nach Neutralität erfüllen sollten. Andere, weniger geduldsame, überschritten die grüne Grenze, um im Flüchtlingslager Dreiskirchen die nächste Station ihrer Lebensbahn auszuloten. An die 40.000 sind in der Kaiserstadt haften geblieben, schlugen ihre Zelte im Burgviertel, Mariahilf oder der Josefstadt auf und hofften vielleicht auf die Nähe der verlorenen Heimat. Es wäre doch ein Katzensprung, hätte es nicht die Wachtürme mitten im Neusiedlersee und den Vorhang von Szombathely bis St. Gotthard gegeben. Irgendwann in den grauen 70er Jahren saß ich mit einem Freund in einem Budapester Café. Wir spielten Schach und plauderten, wie es damals unter Intellektuellen üblich war, über die Lage. Publikationsprobleme, Reiseschwierigkeiten, illegale Literatur, die UdSSR, Helsinki und so weiter. Irgendwann erwischte uns beide eine seltsame Müdigkeit, als hätte uns die Ära plötzlich erschöpft. Wir fanden sie und uns selbst darin einfach langweilig. Den depressiven Zustand brachte der Freund auf den Punkt. »Weißt du«, sagte er, »wir sprechen über diese öden Dinge nur deswegen, weil wir hier geboren sind und hier leben.« »Ja«, woben wir weiter an dem Stoff, »hätten wir das Tageslicht nur 250 Kilometer westlich von diesem schäbigen Café erblickt, dann wäre alles anders, ganz anders gekommen.« Als freie Menschen hätten wir auf die Politik gepfiffen, wären einem normalen Beruf nachgegangen, hätten ein Leben mit viel Musik, Natur, Liebe und Sport genossen. Merkwürdig, denke ich heute, fast 50 Jahre später nach, sind wir denn bei allen Freiheiten nicht ebenso Gefangene einer Ära, die wir uns keineswegs aussuchen konnten
Wer gewährt einem heute einen für bessere Welten gültigen Reisepass?
Eine Schiffsreise ist besser als eine Bahnreise, schrieb mein Großvater am 28. August 1914 an meine Großmutter.
Eingerückt war er Ende Juli als Ersatzreservist in der Garnison des 71. Hunwet-Infanterieregiments in Trentschin und wartete nun in einer Wiener Kaserne auf die Verschickung an die galizische Front.
Wie aus Ihren täglichen Postkarten und Depeschen hervorgeht, die ich in meinem Archiv aufbewahre, wollte er meine Großmutter unbedingt dazu veranlassen, mit ihrem kleinen Töchterlein, meiner Mutter, aufs Schiff zu gehen, nach Wien zu fahren und dort noch eine glückliche Begegnung zu arrangieren. Dieser Wunsch zeigte sich mit jedem Tag nachdrücklicher, als hätte er geahnt, dass das Treffen einen Abschied markieren würde. Das Zögern der Großmutter machte ihn geradezu hysterisch. Er heckte einen konkreten Plan aus. Das Rendezvous sollte bei seiner in Wien lebenden Tante Bertha stattfinden, unter der Adresse Dampfschiffstraße 17. Sie sollte anreisen, er hätte für ein paar Stunden Urlaub beim Regiment beantragt und sie von der Anlegestelle abgeholt. Tante Bertha hat eine wunderschöne Wohnung. Zwei gleich große, zur Straße hingelegene Zimmer, ein herrliches Badezimmer mit zwei Fenstern und einer großen Küche. Ich betone erneut, dass dies die einzige Möglichkeit ist, uns wiederzusehen. Ob aus dem Besuch in Wien etwas wird?
Dann die letzte Depesche.
Komm gleich, sonst ist es zu spät.
Nichts ist aus dem erträumten, tränenselig glücklichen Treffen geworden. Auf die Westreise meines Großvaters folgte eine ebenso unfreiwillige Reise in die andere Windrichtung. Am 11. September 1914 geriet er in russische Gefangenschaft und seine nächste vom Internationalen Roten Kreuz gedruckte, in Deutsch ausgefüllte Postkarte traf erst im November ein. Die Adresse des Aufgebers lautete Kriegsgefangenenlager Krasnojarsk, Sibirien. Einige Jahre später war er in den Wirren des russischen Bürgerkriegs verschollen. Nun, im Mai 1980 stand ich vor dem Haus Dampfschiffstraße 17 am Donaukanal. Von einer irrationalen Neugier geleitet, schaute ich mir die Tafel der Einwohner an. Weder Berliner noch Bertha fand ich unter ihnen. Das Gebäude hatte nichts Besonderes an sich, sah womöglich wie anno 1914 aus. Mitteleuropäisches Mietshaus. Dreistöckig, mit Hausmeister, ohne Aufzug. Könnte auch in Budapest im 6. oder 7. Bezirk stehen. Dennoch erweckte bereits die Toreinfahrt in mir den vagen Eindruck, als wäre ich selbst einmal in vergangenen Zeiten hier gewesen, als hätte ich einen Faden der eigenen Geschichte aufnehmen, eine gebrochene Kontinuität herstellen können. Diese Kleinwelt, ein mikroskopischer Teil der ehemaligen Doppelmonarchie, steckt noch immer im Gedächtnis späterer Generationen, zumindest als das unhistorische Rätseln darüber. Was wäre, wenn? In Wirklichkeit sah ich das Leben wie einen Abriss der Schicksale von Menschen, Ländern und Kontinenten, einen langen Weg von Kriegen, Diktaturen, Wachtürmen und eisernen Vorhängen, auf dem höchstens die Konditorei Dämel mit der aus Marzipan geformten Szene vor dem Belvedere als Freiheitssymbol übrig blieb.